Herzlich willkommen, 16. Folge von Funkhaus Auerstraße. Ein kleines Update, wahrscheinlich keine 30 Minuten, aber wir wollten mal uns aus der Corona-Pause melden und jetzt nach über einem Monat, knapp, die letzte Folge war am 25. März, heute ist der 30. April, mal ein Update geben, wie gerade der politische Betrieb in Mülheim läuft, wie unser Betrieb innerhalb der Fraktion läuft. Dazu sind wir hier zugeschaltet, diesmal über Zoom. Die Audioqualität dürfte da ja ein bisschen besser sein als beim letzten Mal. Dieter Splitoff, unser Fraktionsvorsitzender. Ja, hallo und Tag. Und Klaus Schindler, ja, unser Fraktionsgeschäftsführer. Und mein Name, wie immer, Sven Bortlisch. Ja, wie geht's euch beiden? Wie lebt ihr in eurem Homeoffice, beziehungsweise Dieter, du ja nicht im Homeoffice?
Es ist schon ein wenig gespalten. Wenn man so über viele Jahre so einen regelmäßigen Politikbetrieb gewohnt ist, das heißt, die letzten Jahre ja ohnehin 3, 4 Termine die Woche, am Nachmittag oder Abend, manchmal auch mehr, und dann so auf Null geschraubt wird, das ist ein merkwürdiges Gefühl. Das fühlt sich so ein bisschen an wie Urlaub, ist es aber nicht. Man ist so auf das Wesentliche zu Hause zurückgeworfen, was nicht nur schlecht ist, aber wie gesagt, so ein bisschen, ja, Phantomschmerzen sind doch schon da. Da fehlt da dann doch was. Und auch wenn wir den Politikbetrieb ja einvernehmlich zurückgefahren haben bis Ende April, so müssten wir dann doch langsam wieder gucken, dass wir ja in den Flow kommen und wieder mehr mit der Verwaltung ins Geschäft. Das wird jetzt so langsam Zeit.
Ja, also ja. Das Arbeiten zu Hause strukturiert den Tag völlig anders, als wenn man im Büro ist. Das, man erwischt sich dabei, dass man mal morgens ein bisschen später anfängt. Man liest erstmal ausgiebig die Zeitung und trinkt noch einen Pott Kaffee. Dann setzt man sich mal hin und schaut, was so an Mails reingekommen ist. Also heute war es dann so, dass offensichtlich eine Absprache mir nicht bekannt getroffen wurde, dass alle Leute, die irgendwas von mir wollten, zwischen 10 und 11 Uhr angerufen haben. Ich sah das dann immer, weil ich gerade mein Handy natürlich dann anhatte. Ich hatte hinterher eine Anrufliste von insgesamt 5 Teilnehmern, die ich dann nach und nach abgeklappert habe. Der Vorteil ist dann, wenn man so einen Schub dann gearbeitet hat, dann kann man auch erstmal entspannen, dann geht man mal eine Runde in den Garten, schnappt frische Luft und kommt wieder rein. Oder räumt mal die Geschirrspülmaschine aus und setzt sich dann wieder an den Rechner, geht seine Mails durch und schreibt was. Es kann aber auch dann durchaus sein, dass man sich dann dabei erwischt, dass man dann so abends so zwischen 7 und 8 noch auf der Couch sitzt, das Notebook auf den Knien und dann noch weiterarbeitet. Was natürlich fehlt, und das sagte Dieter ja gerade auch, das sind die direkten Kontakte zu den Menschen, die dann mal den Kopf durch die Tür stecken im Büro und etwas zu klären haben oder einfach nur auf den Plausch vorbeikommen. Das vermisse ich schon.
Ja, und das fehlt eigentlich sowohl privat als auch beruflich, als auch ehrenamtlich in der Politik. Da ist auch schon schwierig.
Ja, wir teilen ja, Klaus und ich, ein ähnliches Schicksal als beide Mitarbeiter des Fraktionsbüros. Ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Es ist schon seltsam. Es fehlt einem morgens, um kurz vor 8 aus dem Haus zu gehen, ins Auto zu steigen oder ab und an mal die seltenen Male auch mal zu laufen in die Stadt. Und dann den geregelten Ablauf mit Mittagspause etc. zu haben und so viel Zeit zu Hause zu verbringen. Gut, die Miete ist gut angelegt in den Zeiten, das muss man durchaus sagen. Aber ein Alltag wäre schon ganz schön. Aber gut, man muss jetzt auch sagen, es klang jetzt ein bisschen so, als wenn wir das jetzt ausnutzen, aber der Betrieb ruht insgesamt. Also bis auf diese Stoßzeiten kann ich auch bestätigen, es gibt sehr viel weniger Anrufe, sehr viel weniger E-Mails, allein die ganze Sitzungsorganisation, Vertretung etc. ist ja reduziert bzw. fällt weg. Also es ist
wie lange das wegfällt, ja, oder zumindest sehr reduziert sein wird. Also die Sommerpause rückt ja im Grunde näher. Dann muss man sich überlegen, ob sie überhaupt geben kann. Nicht. Weil sowieso alle zu Hause sind, kann man auch weiterarbeiten. Das wird man aber noch zu entscheiden haben.
Auch das ist ja noch nicht klar, ob dann wirklich alle zu Hause sind. Das ist natürlich immer noch in der Entscheidungsfindung, wie das mit Urlaubsreisen zumindest im Inland aussieht. Ich persönlich, ich habe Ostsee gebucht zu Beginn der Ferien. Ja, also es ist Kaffeesatzleserei. Man weiß also nicht, ob man die Reise antreten kann oder ob es nicht geht. Also alles ist in der Schwebe. Aber das sind, glaube ich, eher Luxusprobleme, die wir haben. Wenn ich das vergleiche mit der Situation beispielsweise an den Schulen. Jetzt ist heute, habe ich vorhin von meiner Frau, die Lehrerin ist erfahren, die Anordnung, Anweisung, wie immer man das will, aus Düsseldorf gekommen, dass jetzt nach und nach dann tatsächlich auch die anderen Jahrgänge, die an der Grundschule Lehrerin, wieder in die Schule kommen sollen. Wie das aber organisatorisch bewerkstelligt werden soll, das ist noch nicht klar. Ne?
Da sind wir ja bei einem der ganz großen Themen aus den letzten Wochen, was wir auch in den digitalen Fraktionssitzungen und Fraktionsvorstandssitzungen diskutiert haben, der ganze Schulbetrieb. Also das ist ja Wahnsinn, was da hier besonders in NRW mit Laschet, Armin Laschet als Ministerpräsidenten abgeht. Also teilweise skandalös, wenn ich das so von außen
betrachte. Offenkundig die Klarheit. Und wenn man dann aufgrund einer oder trotz einer sehr undeutlichen Landespolitik dann sich im Fernsehen hinsetzt oder auf die Kommunen sind, die das alles nicht richtig hinkriegen, dann finde ich das schon sehr, sehr steil und kann auch gut nachvollziehen, dass man hier vor Ort da stinksauer drüber ist.
Ja, also Düsseldorf scheint irgendwo in einer erdnahen Umlaufbahn sich zu befinden, jedenfalls nicht mit Einblick auf das, was vor Ort passiert. Die Bildungsministerin, die Landesbildungsministerin Gebauer, fällt auch durch Sprüche auf, das kann man nicht anders als solche bezeichnen, die da suggerieren, die Schulleitungen hätten sich während der Osterferien zu Hause eingegraben und wären dann erst am 29. wieder in der Schule, die hätten die Arbeit aufgenommen. Also mal ein Beispiel, was sicherlich absolut typisch ist, auch für die Situation an anderen Schulen. Meine Frau war komplett während der gesamten Ferien jeden Tag, also wirklich jeden Tag in der Schule, teilweise auch am Wochenende. Und sich dann hinzustellen und so zu tun, als ob die jetzt gerade wieder anfingen zu arbeiten und sich um die organisatorischen Dinge zu kümmern, ist schon eine krasse Unverschämtheit. Das kann man nicht anders sagen.
Ja, entsprechend groß ist die Aufregung in den Schulen bei den Lehrerinnen und Lehrern. Kann ich ja verstehen.
Ja, das haben wir ja gestern besonders in der Fraktionssitzung sehr, sehr ausgiebig diskutiert mit auch Mathis Cox, unserem Bildungsexperten und stellvertretenden Schulleiter, der sich ja auch sehr ausgiebig zu den Maßnahmen geäußert hat.
Die Kritik aus den Lehrerverbänden, also beispielsweise dieser Brief der Schulleitung der Gesamtschulen von NRW, der hatte sich ja gewaschen. Aber das scheint in Düsseldorf keinen weiter zu interessieren.
Tja, so sieht's aus.
Wie, wenn wir jetzt mal auf den letzten Monat zurückblicken, ist denn generell die Situation hier in Mülheim? Wie schätzt ihr die Arbeit des Krisenstabs ein? Wie seht ihr die Maßnahmen? Also
was die Arbeit des Krisenstabes angeht, kann ich nur das wiederholen, was wir schon vor einigen Wochen auch öffentlich gesagt haben. Die läuft sehr, sehr gut, geräuschlos bis geräuscharm. Die machen aus meiner persönlichen Sicht alles richtig. Das, was verbesserungswürdig sein könnte, das muss man im Nachhinein dann nochmal gemeinsam überlegen. Aber diese ruhige, völlig unaufgeregte Art, in der da gearbeitet wird, beeindruckt mich schon sehr. Und wir wissen, da sitzt der geballte Sachverstand unserer Stadt zusammen. Und dann ist auch nicht die Stunde der Politik, da irgendwo reinzugrätschen. Also von daher wiederhole ich, dass die mein vollständiges Vertrauen haben. Und wie gesagt, was möglicherweise mal nachzuarbeiten ist, das wird man dann später tun und das ganz sicher nicht in aller Öffentlichkeit.
Man muss auch sagen, dass die Arbeit der Verwaltung und des Krisenstabs auch sehr transparent verläuft. Zumindest ich persönlich habe den Eindruck, dass das, was an Informationen ja wirklich täglich, auch mehrfach über E-Mails vermittelt wird, mehr als ausreichend ist. Teilweise schon ein Überangebot an Statistiken, an Berichten etc. Und das, was Dieter gerade sagte über die Situation hier in Mülheim und die Qualität der Arbeit, Das kann man eben auch daran ablesen, dass Mülheim auch im Vergleich zu den Kommunen hier in Nordrhein-Westfalen, was bestimmte Kennzahlen anbetrifft, Infektionsquoten im Vergleich zur Bevölkerung, wirklich an der Spitze steht. Sowas fällt nicht vom Himmel. Das hängt auch damit zusammen, dass nicht nur schnell reagiert wird, sondern dass es noch wichtiger eben auch vorausschauend agiert wird. Und da kann man sich wirklich da kann man wirklich beruhigt sein, dass das hier in Mülheim ordentlich bewerkstelligt wird.
Ja, natürlich wird uns irgendwann als Stadt die ganze Kostenproblematik einholen. Ne? Auch wenn das Land jetzt gesagt hat, das wirkt sich nicht auf die Bedingungen des Stärkungspaktes aus. Aber auf lange Sicht werden uns die jenseits der 70 Millionen Kosten, ja, die werden nicht irgendwo einfach weggebucht. Die müssen irgendwann aufgemacht werden.
So ist das. Und da hilft es auch nicht, dass das Land jetzt den Kommunen ermöglicht, sozusagen Bilanzpolitik zu betreiben und die anfallenden Kosten für die Maßnahmen im Zusammenhang mit Corona quasi aus der Bilanz herausnehmen kann oder uns die Möglichkeit gibt, das zu tun. Denn letztendlich, der Aufwand ist da, der muss von den Kommunen geleistet werden. Und ob ich die nun über 10, 20, 30 Jahre abschreiben kann, diese Aufwandsposition oder nicht, es ändert nichts an der Tatsache, dass sie den Haushalt belastet. Und dass im Moment nicht klar ist, ob wir nicht als Kommune vollständig auf diesen Kosten sitzen bleiben werden.
Deswegen diese ganze Richtung Stärkungspakt bzw. Altschuldenregelung, da kommen ja dann diese 70 plus x Millionen nochmal alle obendrauf. Und da kann man die Kommunen nicht mit alleine lassen. Wir sind ja jetzt schon fast handlungsunfähig. Und mit den Belastungen obendrauf, glaube ich, dann hat unsere neue Ratsfraktion ganz andere Sorgen, noch mehr als ohnehin schon.
Also neben dieser direkten, unmittelbaren Belastung muss man ja auch wissen, dass damit auch eine Schwächung der Investitionskraft der Kommune verbunden ist. Das heißt, klipp und klar, die Stadt kann, wenn nicht eine andere Regelung gefunden wird, weniger Aufträge, vor allen Dingen auch an die lokale Wirtschaft vergeben. Das wiederum wird natürlich auch den Negativeffekt, den ja Corona jetzt schon absehbar auf die Wirtschaft haben wird, nochmal zusätzlich verstärken. Das sind auch Aspekte, die ganz wichtig sind.
Ja,
genau so.
Ja, auf jeden Fall wieder ein Thema, Haushalt, was uns noch in verstärkter, schlimmerer Form in den nächsten Monaten und Jahren begleiten wird. Es wird nicht besser in dem Punkt. Blicken wir mal auf unsere internen Vorgänge in den letzten 4 Wochen nochmal zurück. Wir hatten jetzt 2 Sitzungen, einmal eine Fraktionsvorstandssitzung und einmal gestern, wie ich ja schon sagte, eine Fraktionssitzung auch hier über das allseits bekannte Videokonferenz-Tool Zoom. Was war euer Eindruck, wie dieser Versuch lief? Funktioniert das? Es ersetzt natürlich nicht den persönlichen Kontakt,
aber auch gut funktioniert. Wenn man so ganz subjektiv Eindruck ist, dass die Disziplin doch mal eine andere ist. Also wer sich dann meldet über dieses Medium, der wird auch zwingend was zu sagen haben. Das fällt einem, glaube ich, im direkten Kontakt im Sitzungssaal leichter, mal irgendwo reinzugrätschen, als das elektronische der Fall ist. Also ich war gestern überrascht, dass es doch relativ wenig Wortmeldungen gegeben hat. Das mag aber auch am Thema gelegen haben, weil das eben auch ganz viel Information war.
Also sagen wir mal, für die Sitzungsökonomie ist so ein Tool sicherlich vorteilhaft, aber wenn ich mal ehrlich bin, so der gut gesetzte Zwischenruf bringt ja auch Würze in die Debatte und das vermisst man an der Stelle schon. Insofern, ich sag mal, gerade jetzt mal speziell für die Politik, das gilt für andere Bereiche vielleicht weniger, ist natürlich so eine Präsenzsitzung, egal ob jetzt Fraktionen, Ausschuss, Rat oder Bezirksvertretung, durch nichts zu ersetzen.
Aber als Behelf geht es mal. Und wir haben ja alle mittlerweile gelernt, wie das funktioniert. Und ein Großteil der Konferenzen im ganzen Land wird ja mittlerweile oder im Moment mal so gemacht. Aber ich sage auch schon, umso mehr freue ich mich dann doch wieder auf die realen Menschen, die mal wieder von Namen zu sehen.
Ich weiß nicht, wer es sagte, ein Zitat, was ich letztens jung gehört habe. Man kann froh sein, dass das alles jetzt stattfindet, wenn vor 25 Jahren ohne diese Möglichkeiten wäre, hätten wir wahrscheinlich schon alle auf der Straße die Köpfe eingeschlagen, ohne Netflix, ohne sämtliches Streaming, ohne diese Konferenztools, wo man auch mal noch mit Leuten Kontakt hat.
Ja. Naja, also das ist schon ein Argument, ein schwerwiegendes Argument. Genauso, sage ich jetzt mal, allgemein jetzt gesehen, kann man auch vom Glück sagen, dass der Höhepunkt, wenn es denn der Höhepunkt ist, manche sprechen ja immer noch vom Beginn der Pandemie, in diese Jahreszeit gefallen ist. Mag mir gar nicht ausmalen, wie die Situation gewesen wäre, wenn wir diese Infektionszahlen und die damit verbundenen Einschränkungen, was Kontakte anbetrifft, so im November, Dezember.
Über den Jahreswechsel, ne?
Ja. Ja, ne? Also nach dem Motto, so kann ich mal vor die Tür und kann mal ein bisschen Dampf ablassen, kann mal die Beine vertreten, kann den Körper durchpusten, durchatmen und das Hirn frei blasen und all das, dann, wenn ich mir das vorstelle, im November bei Dauerregen und 5 Grad über Null, ja, ist natürlich alles andere als attraktiv.
Ja. Vor allen Dingen, weil das Wetter ja so wie die Jahreszeit da eher schon auf die Stimmung drückt. Das ist da definitiv eine Sache. Einen kleinen Ausblick, ich weiß nicht, so ausführlich hatten wir das, glaube ich, jetzt noch nicht besprochen. Wie geht es jetzt mit dem politischen Betrieb weiter? Dieter, du hattest angemerkt, erstmal bis zum 30.04., also heute, ausgesetzt. Jetzt gab es diverse Diskussionen, was passiert jetzt, Rat, Hauptausschuss, was passiert mit den Ausschüssen, mit den Kompetenzen?
Wie es aussieht, stand jetzt, ne? Was haben wir jetzt, wie viel spät haben wir? Wie habt ihr?
16.30 Uhr, genau.
Müssen wir noch abwarten, wie die Rückmeldungen sind, ob die Ratsmitglieder ihre Kompetenzen auf den Hauptausschuss übertragen, was ja jetzt durch neue Gesetzgebung für den Corona-Fall möglich ist. Da müssen wir noch sehen, ob da sich genügend zusammenfinden. Die Signale aus anderen Fraktionen sind schon so, dass da ausreichend sein werden. Aber es müssen wir abwarten, was Herr Steinfort dann sagt. Zum Zweiten hatten wir ja überlegt, einen möglichen Hauptausschusstermin auf den 14. Mai zu legen. Ob der dann zu halten sein wird, wird sich noch zeigen müssen in den nächsten Tagen. Ansonsten gehen wir schon stramm auf den Juni zu, wo dann die Sitzung stattfinden kann.
Also ich persönlich halte den Termin Mitte Mai für fast nicht mehr erreichbar, weil es werden mehrere Vorlagen der Verwaltung aus dem Planungsbereich kommen, also Bebauungspläne, wo Beschlüsse gefasst werden müssen, die aber vorher in den zuständigen Bezirksvertretungen vorbereiten werden müssen. Das heißt, auch da müssen Sitzungen organisiert werden, die müssen termingerecht eingeladen werden mit Tagesordnung und so weiter. Und wenn das alles in einem vernünftigen Ablauf passieren soll, dann sind wir wahrscheinlich mit der Hauptausschusssitzung eher am Ende des Monats, am Anfang des nächsten Monats angelangt. Aber wichtig ist, nochmal auf den Punkt zu kommen, dass wir auch eine Präsenzsitzung machen, in der diskutiert, beraten werden kann. Denn gerade bei den gerade schon von mir erwähnten Bebauungsplänen stehen wichtige Entscheidungen an. Und das einfach per Dringlichkeitsbeschluss, wie es ja rein theoretisch auch möglich ist, auf die Schiene zu bringen und dann im Nachhinein an irgendeiner Sitzung des Rates oder des Hauptausschusses zu genehmigen, ist, glaube ich, unangemessen.
Ja, wir möchten ja auch der Sorge entgegentreten, dass Politik sich komplett aus der Stadt verabschiedet und der Eindruck entsteht, dass Verwaltung nur noch ganz alleine wirkt, zusammen mit dem Krisenstab, sodass wir da schon nochmal eine Präsenzsitzung brauchen, um ja auch den Informationsbedarf der Stadtverordneten zu decken.
Ja, so viel dann dazu. Wir haben ja gesagt, wir machen heute keine komplette Sendung, aber wir sind ja jetzt doch schon ein bisschen fortgeschritten. Gibt es noch irgendwas, was euch jetzt direkt den Nägeln brennt, was ihr jetzt noch sagen möchtet?
Vielleicht eins, da ist auch mit Recht herangetragen worden, ich habe es in einer Fraktionssitzung gestern schon gesagt, es gibt da viele Gruppierungen, die immer wieder dann betroffen sind, an die man nicht als Erste sofort denkt. Zum Beispiel die Jugendverbände oder alle die über den Kinder- und Jugendhilfe den Förderplan betroffen sind, die machen ja Ferienfreizeiten im Sommer. Und die sind ja mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr durchzuführen. Und es entstehen da Stornokosten. Da werden wir also als Fraktion noch den Antrag stellen, dass gegen Nachweis natürlich diese Kosten dann erstattet werden können aus dem Etat, der ja eigentlich vorgesehen war, um diese Freizeiten zu fördern. Jetzt werden die in aller Regel nicht stattfinden können. Und dann darf man die Veranstalter da auch nicht im Regen stehen lassen. Das werden wir noch auf den Antragsweg bringen.
Klingt doch gut, wenn man das in der Situation so sagen kann. Ja, mal gucken, wie das alles weitergeht, welche Informationsstand wir im Mai haben, ob wir uns da mit irgendwelchen brennenden Neuigkeiten melden können, wie das alles gelaufen ist. Ich meine, wir haben ja schon am Anfang gesagt, wir werden keine unnötigen Produktionen hier in die Welt raussenden, aber ab und an mal zu informieren,
ist ja durchaus sinnig. Wir hoffen ja alle, dass wie in anderen Bereichen auch Schritt für Schritt wieder Normalität in das politische Geschäft kommt. Wir können auch diesen Zustand, den wir jetzt haben, nicht bis Ultimo strecken. Ich sag mal, nur mal sei daran erinnert, dass am 23. September die Kommunalwahl ansteht. Am 13. Und wie sich das gestalten wird, auch im Hinblick auf Wahlkampf, den ja die Parteien alle führen wollen. Das ist auch noch sehr, sehr schwierig. Von daher müssen wir jetzt alle hoffen, dass die zweite Welle von Corona möglichst flach ausfällt und möglichst milde ausfällt und dass man zumindest mit dem notwendigen Maß an Sicherheit und Distanz auch das Alltagsgeschäft in der Politik normalisieren können wird.
So ist es. Ja, aber es dauert noch.
Wir geben unser Bestes und legen uns nicht auf die faule Haut und versuchen alles so gut es geht zu gestalten und aufrechtzuerhalten. So ist das, würde ich mal sagen. Ja, das war Funkhaus Auerstraße Nummer 16. Die zweite besondere Folge hintereinander.
Bleibt alle miteinander gesund und haltet durch.
Passt auf euch auf.
Genau so. Passt auf euch auf. Meldet euch bei uns auf den üblichen Wegen, Facebook, per E-Mail, auf unserem Blog, per Instagram. Vielleicht kommt man ja mal ins Gespräch und vielleicht fällt uns ja auch irgendwie noch eine interessante Art und Weise ein, wie wir dieses Format in der Zeit gestalten können. Vielleicht mal irgendein Bürgerdialog, man weiß es nicht. Man kann sich ja mal was ausdenken. Ansonsten alles Gute. Wir waren Klaus Schindler, Dieter Spiethoff und Sven Bortlisch. Bleibt uns gewogen, bleiben Sie uns gewogen.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.